Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Dann wollen wir die Stunde beginnen mit einem Lied. Ich schlage vor, wir singen das Lied Nummer 199. 199. In Anbetung weilen wir, ehrfurchtsvoll, o Herr, vor dir, rühmen dich aufs Neue. Keiner war dir jemals gleich, groß an Macht, an Liebe reich. Tadellos an Treue, Wohlgeruch und Lieblichkeit, warst für Gott du alle Zeit, selbst im tiefsten Leide, völlig hast du ihn geehrt, in Gehorsam dich verzehrt, ihm zur Wonn und Freude. Auf dem ehernen Altar brachte man einst Opfer dar, vor dem Heiligtume. Du das makellose Lamm starbest auf dem Kreuzesstamm, Gott zum ewigen Ruhme. Was des Vaters Auge sah, Herr, in dem, was dort geschah, können wir nicht fassen, doch auch wir erblicken hier Herrlichkeiten schon in dir über alle Massen. Teurer Herr, wir preisen dich, huldigen dir feierlich, singen deinen Namen. Du bist höchster Segnung wert, du bist den der Vater ehrt, du bist würdig, Amen. Treuer Gott und Vater. Ja, wir haben einen Herrn und in diesem Herrn, dem Herrn Jesus, dürfen wir direkt zu dir kommen, vor dich treten, uns in ihm wissen, dass wir erlöst, errettet sind, gerecht gemacht und ohne Fehl und ohne Runzeln vor dich stehen dürfen und du in uns deinen Sohn siehst. Aber wie wunderbar ist das, dass wir das jetzt auch wieder tun dürfen. Und in all dem, was wir jetzt gemeinsam vor dich bringen, was wir von dir erhalten haben, dürfen wir sehen, dass unser Herr Jesus, der Sohn Gottes, diesen höchsten Segnungen wert ist und dich ehrt, denn du unser Vater bist. Du bist würdig, nur du alleine. Und da können wir nur anbetend vor dich treten, in unserem Herrn Jesus und im Namen seines, dieser Person, dieses Herrn, den wir haben, und einfach nur Danke sagen und ja, anbetend unser Amen aussprechen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Könnten wir das Lied Nummer 183, 183 singen, 183.
O Lebenswort, wer dankt genug, dass du ihm verschieden und nach der Liebe tiefstem Zug das Netzwerk angenommen. Du schämtest dich der Sünder nicht, ich selber für sie ins Gericht und starb für ihre Sünden. Kein Mensch dies Wunder fassen kann, kein Engel kann's verstehen. Der Glaube schaut und betet an, bewundert, was geschehen. Drum sei dir unser Lob geweiht, denn dir, dem Herrn der Herrlichkeit, Lob er und Ruhm gebührt.
Euer Gott und Vater, wir dürfen jetzt wieder versammelt sein, um deinen Sohn, der in unserer Mitte das Loblied anstimmt, und er ist der Gegenstand aller Anbetung. Ihn dürfen wir vor dir ehren. Ihn, der der Schöpfer Gott ist. Ihn, der der Erlöser wurde, hier auf dieser Erde, der sein Leben gegeben hat, dort am Kreuz, wo er sich opferte, damit der Zugang zu dir, dem heiligen Gott, geöffnet werden konnte für solche, die voller Sünde und Schuld waren. Und so danken wir dir, dass wir jetzt als Errettete, als glaubende Anbeter werden konnten, um unseren Heiland, den Herrn Jesum, vor dir zu rühmen. Amen.
Amen. Hundertsechsundachtzig.
Anbetung dir im Lammes. Flamme war so für uns ein Fluch, brachte das du gegeben in heißer Liebesglut. Für uns dein teures Leben und dein Versöhnungsblut. Wer könnte je ergründen, der Tiefen und die Höhen? Und wer Verständnis finden, von dem, was dort geschehen, doch alles Lebensquelle des ewigen Gottes Sohn. Du hast an unserer Stelle geschmeckt der Sünde Lohn. Preis und Anbetung bringen wir dir, o Herr, dafür. Von deiner Liebe singen in Schwachheit wir schon hin. Was wird es sein, wenn oben in deiner Herrlichkeit nicht jeder Mund wird loben, o Lamm in Ewigkeit.
Ja, großer Gott und Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir schon hier und jetzt dies tun dürfen, dich loben für das, was du uns gegeben hast. Deinen eigenen Sohn, der in allem nach deinem Willen wandelte. Und du hast ihn, obwohl er dein geliebter Sohn war, wegen uns ans Kreuz heften lassen. Ja, wir danken dir für diese Gabe, die du für uns getan hast und dass wir darin erkennen, wie sehr du uns geliebt hast und liebst. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Amen. Noch ein Gedanke aus Jesaja Kapitel 32. Jesaja 32, Vers 1. Siehe, ein König wird regieren in Gerechtigkeit, und die Fürsten, sie werden nach Recht herrschen. Ja, das ist ja dann im tausendjährigen Reich, oder? Der Jesus natürlich, er regiert in Gerechtigkeit. Dann, wenn Israel erlöst ist, Jesaja ist ja das Evangelium des Alten Testamentes und gerade Jesaja redet, oder, von dem, dass er eben sein Volk erlöst, oder, errettet, erlöst. Eigentlich wunderbar auch zum Lesen, aber man sieht auch, dass er das Licht der Nationen ist, oder? Es geht eben noch weiter, oder? Aber hier ist, und dann im Vers 2, und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Winde und ein Schutz vor dem Regensturm, wie Wasserbäche in dürrer Gegend wie der Schatten eines gewaltigen Felsens im lechzenden Lande. Ein Mann, aber eben der Mann, oder ist auch der Herr Jesus, oder er ist der Fels, oder er ist das Wasser des Lebens, oder der Quell des Lebens, haben wir vorher auch gerade gesungen. Das wird sich dann auch erfüllen, eben irdisch, oder? Und wir haben ja das alles auch schon geistlich, oder? Haben wir in ihm schon alles. Ja, und dann im Vers 3, eben dann, wenn, und die Augen der Sehenden werden nicht mehr verklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerken. Das ist ja immer noch Israel heute, immer noch blind, oder? Sie sehen, aber sie sind blind und hören, wie das auch der Jesus ihnen gesagt hatte. Und dann noch Vers 15. Eben, wann ist das, dann sieht man, wann ist denn das soweit, wenn der Herr kommt, oder? Und Israel, vorher ist es wieder, eben wieder sind sie der alte Zustand beschrieben, aber dann im Vers 15, bis der Geist über uns ausgegossen wird aus der Höhe, bis der Geist über uns ausgegossen wird, das, die Vorerfüllung haben wir ja schon in Apostelgeschichte 2 gehabt, aber über sie wird dann auch, wenn sie umkehren, dann nach den Gerichten wird der Geist auch über sie ausgegossen und die Wüste zum Fruchtgefilde wird und das Fruchtgefilde dem Walde gleichgeachtet wird und das Recht wird sich niederlassen in der Wüste und die Gerechtigkeit auf dem Fruchtgefilde wohnen und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit ewiglich. Und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens, in sicheren Wohnungen, an stillen Ruhestätten. Ja, das wird dann so sein, aber wir sehen, oder wir haben das eben geistlich schon alles erfüllt bekommen. Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist in Römer 14. Wir haben das schon alles bekommen, weil Gerechtigkeit oder und Friede eben sie aus Psalm 85, oder? Gerechtigkeit und Friede sind, ich muss es lesen, Psalm 85. Vers 10. Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst, oder? Das, und wo war das, oder? Als der Jesus hier war, eben am Kreuz eigentlich, oder? Und durch sein wunderbares Werk möchten wir noch danken. Ja, Jesus, all das kommt noch über dein Volk Israel, aber alles ist schon über uns gekommen, weil du gekommen bist. Du Frieden gemacht hast durch das Blut deines Kreuzes und wir zu dir umkehren konnten und das schon alles erfüllt ist, weil wir jetzt in dir sind und wir bestaunen dieses große Erlösungswerk, dass jeder Einzelne heute schon kommen kann und all und diesen Frieden schon bekommen kann durch den Glauben. Und ja, wir erheben, rühmen dich, dich als du hier warst, der vollkommene Mensch, und wie du deinen Vater geehrt hast in allem bis in den Tod. Amen.
Amen.
Ich will auch auf Jesaja zu sprechen kommen, aber ich fange woanders an. Ich hatte heute Morgen Lukas 4 gelesen. Und das ist ja auch eine, kommt eine Stelle vor, wo der Herr Jesus Jesaja zitiert. Ich lese erstmal die Jesaja-Stelle vor. Das ist Jesaja 61, die Verse 1 und 2. Der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung und den Jehovas und den Tag der Rache unseres Gottes und zu trösten alle Trauernden. Wenn wir dann das Zitat in Lukas 4 lesen, das sehen wir, wie sehr der Herr unterscheidet. Er liest vor aus der Jesaja-Rolle: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Ja des Herrn. Und hier stoppt er. Es ist schön, dass er hier gestoppt hat. Denn der Vers 2 in Jesaja 61, das ist wieder einer dieser Verse, wo in einem Satz Jahrtausende übersprungen werden. Ursprünglich vielleicht gar nicht zu sehen, aber der Jesus macht es deutlich, dass eben noch nicht der Tag der Rache unseres Gottes gekommen ist, sondern erstmal die das angenehme oder wohlgefällige Ja des Herrn. Und der Rest, den lässt er einfach, spricht er nicht aus. Und das ist auch sehr schön. Hier sieht man, wie das Wort Gottes unterscheidet zwischen, ja, wir sagen Haushaltungen, ja, verschiedenen Haushaltungen. Es ist die Zeit der Prophetie von Jesaja, dann die Erfüllung des ersten Teiles und dann gibt es auch noch eine Erfüllung des zweiten Teiles, aber noch nicht jetzt. Also verschiedene Zeiten. Und jetzt, ja, also das ist sehr schön zu sehen. Und dieser Satz, den er dann in Lukas den Leuten in seiner Heimatstadt vorliest, kann man sagen, beschreibt quasi den Beginn des Dienstes des Menschensohnes. Ja, auch in einer sehr menschlichen Weise, weil er ja dort in Nazareth aufgewachsen war. Und es steht ja auch da, er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge und dann hat er auch, ist auch aufgestanden, hat vorgelesen, wie er das wohl schon öfters getan hat. Und dann hat er diese Stelle aus Jesaja 61, Vers 1 und 2 auf sich selbst bezogen. Habe ich das schon vorgelesen? Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er dem Diener zurück und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euer Ohren erfüllt. Was mir noch aufgefallen ist, da gibt es auch Unterschiede zum Beispiel zur Schlachter 2000. Hier in dem Lukas-Zitat aus der Elberfelder 1905 und auch der CSV, wie ich nachgeschaut habe, fehlt ein Satz, den wir in Jesaja 61 finden. Ich zeige es mal kurz, welcher das ist. Das ist der Satz, um zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Und die Schlachter sagt hier, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Das finden wir in der Elberfelder Ausgabe nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum. Hat es möglicherweise mit dem Text des Rezeptes zu tun, der hier nicht Verwendung findet. Also es steht jedenfalls das nicht da. Alles andere wird aus Jesaja zitiert und eben dann bis zu dem Punkt das angenehme Ja des Herrn auszurufen. Das ist unsere Gnadenzeit, die mit seinem Dienst eben eingeleitet wird. Ich möchte noch danken, Herr Jesus. Hab Dank, dass du zu dieser Zeit noch nicht den Tag der Rache unseres Gottes ausgerufen hast, dass wir immer noch in der Gnadenzeit sind und uns freuen können aufgrund deines vollendeten Werkes am Kreuz, den Menschen die wunderbare Botschaft zu bringen, die auch hier zitiert wird, Gefangene Befreiung, Blinden das Gesicht, zerschlagen in Freiheit. Das trifft immer noch zu, dass Blinde sehend werden, dass sie erkennen, dass du der Herr und Heiland bist. Zerschlagene in Freiheit werden, vom Gebundensein, von Ängsten, von allem Möglichen zu befreien. Herr Jesus, hab Danke, dass du dies in deiner Gnade getan hast. Amen.
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 Zu dieser Jesaja-Stelle 32, Vers 6, könnte man noch Psalm 15 dazu nehmen und dort insbesondere ab Vers 2. Aber ich lese vielleicht trotzdem von Anfang an. Jehova, wer wird in deinem Zelte weilen? Wer wird wohnen auf deinem heiligen Berge? Der in Lauterkeit wandelt und Gerechtigkeit wirkt und Wahrheit redet von Herzen. Nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinen Genossen und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. Und jetzt kommt der Kontrast. In dessen Augen verachtet ist der Verworfene, der aber die ehrt, welche Jehova fürchtet. Hat er zum Schaden geschworen, so ändert er es nicht. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Geschenk nimmt wider den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit. Also eben bei diesen Versen 2, 3 und 4 kann man ja an den Herrn Jesus denken, der eben in Lauterkeit gewandelt ist. Und von denen, die Nächsten, die er so bevorzugt hat, von denen wurde er ja dann ans Kreuz geheftet. Und wir sehen ja auch die vorherigen Psalmen, vor allem auch Psalm 14 zum Beispiel, oder auch noch weiter vorne, wie diese Psalmen, wenn man die so von Anfang an liest, plötzlich kommt es ja zur Wende, da kommen die Psalmen durcheinander. Es ist die Sünde in der Welt, die alles durcheinander brachte. Und wenn wir jetzt ab Psalm 15 noch Psalm 16 dazu lesen würden und vielleicht eben bei Vers 10 ankommen, so sehen wir ja die Auferstehung des Herrn Jesus und eben diese Unordnung der Psalmen, die sich vor allem darin offenbart, dass sie nicht mehr so schön in dem Alephbet geordnet sind, sondern eben durcheinander sind. Jetzt kommt es wieder so langsam in dieses Ordnungssystem hinein. Und es ist der Herr Jesus, der eben auferstanden ist. Er ist nicht verwest, er ist auferstanden. Man hat die Verwesung nicht gesehen, sondern so wie wir das in 1. Korinther 15 lesen, so hat eben unser Glaube ein Ziel, dass auch wir ewig leben. Das ist noch so dieser Psalm 15, den ich dazu beitragen wollte.
Können wir das Lied Nummer 133, 133 singen, bitte?
O Vater, eine ist vor allen, auf ihn blickst du mit Wohlgefallen, auf den geliebten eigenen Sohn, wie in dem Schoß der Ewigkeiten. So war es in der Fülle der Zeiten, und jetzt als Mensch auf deinen Thron. In ihm sind deine Wesenheiten, dein Abdruck ist er und dein Bild. Der Abglanz deiner Herrlichkeiten, er ist der ein Verlangen steht. Ehe diese Schöpfung noch geboren, hast du zum Opfer ihn erkoren, als reines, makelloses Lamm. Für uns ward er zur Sünd, zum Fluche, für dich zum lieblichen Geruche. Am Marter vollen Kreuze stamm. Es hat alle Hände deinen Willen, dein göttlich großes Werk vollbracht. Er kam, um alles zu erfüllen, was deine Liebe zuvor bedacht. Zu deiner Rechten hoch erhoben, thront er als Gott und Mensch jetzt droben. O wunderbar, o Gottes Rat, bald wird er noch zu sich erheben, die Braut, um dort mit dir zu leben, die er so treu erkauft hat. Auch sie ist dann zu deiner Ehre, o Gott, zu deiner Herrlichkeit. damit sie deinen Ruhm vermehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wir haben noch einen Vers gelesen aus Psalm 85. Den Vers 10, Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Und dazu einen Vers aus Römer 5, den ersten Vers aus Römer 5. Da wir nun, Vers 1, gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen, und rühmen uns auch und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Die Frage ist nun, ist dieser Vers aus Psalm 85 oder aus Römer 5, Vers 1 immer völlige Wirklichkeit im praktischen Denken bei uns? Nicht der Stellung nach, da ist es klar, sondern im praktischen Zustand nach. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, das sind wir ja, durch die Bekehrung sind wir gerechtfertigt aus Glauben. Und wir haben in Römer 5 eine Trennung, eine ganz wichtige Trennung. In Römer 1, Vers 1 bis Römer 5, Vers 11, da ist die Trennung. In Römer 5, Vers 11, da geht es um die Taten. Bis da geht es um die Taten, um die Sünden, um die sündigen Taten. Und davon sind wir durchaus Glauben vor Gott gerechtfertigt. Und dann kommt das nächste große Thema vom Römerbrief in dieser Hinsicht ab Vers 12. Da sind wir befreit von der Macht der Sünde. Nicht von den Taten, sondern vom Prinzip. Also vom Gesetz der Sünde, vom Zustand, von der Gesetzmäßigkeit, kann man alles sagen, vom Nomen. Das ist ja bekannt, das vom Nomen. Wird jetzt das behandelt. Und dann zeigt er in Römer 6, wie kann es sein und verwirklicht werden in unserem praktischen Leben, also dem Zustande nach, nicht der Stellung. Der Stellung ist klar. In der Stellung sind wir gestorben durch die Bekehrung mit Christo. Aber dem Zustande nach, das behandelt er in Römer 6. Aber das ist eben noch lange nicht genug für uns arme Menschen, die wir wohl das ewige Leben jetzt schon haben durch die Bekehrung. Aber wir versuchen, lange, also bei mir hat das lange gedauert, vielleicht manchmal immer noch ein wenig, dass man versucht, Gott zu gefallen in der alten Natur. Und das ist ein fürchterlicher Kampf. Das ist ein fürchterlicher Kampf, weil den kann niemand gewinnen. In der alten Natur kann man Gott nicht gefallen. Und darum haben wir ein großes Einschubkapitel. Ein großes Einschubkapitel, den Gott durch den Apostel Paulus uns geschrieben hat. Da schreibt nicht der Apostel Paulus von sich, habe ich früher gedacht, er schreibt von sich, aber er schreibt ganz sicher nicht von sich, weil der Mensch in Römer 7, der war nicht unter Gesetz. Paulus war aber unter Gesetz. Also er kann nicht von uns vor sich geschrieben haben, aber das passt sehr gut für uns. Oder? Da steht nämlich im Römerbrief, da steht im Römerbrief, und die Römer, die Adressaten, die waren nicht unter Gesetz. Und darum steht es auch im Römerbrief. Und so sehen wir in Römer 7, ab Vers 7, müssen wir helfen, müssen wir logisch einfach lesen und glauben, was da steht. Das Gesetz halten kann uns nicht helfen, Gott zu gefallen, sondern das Gesetz halten überführt uns nur, dass wir es nicht können. Also wer das Gesetz halten will, der macht das sowieso aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft. Und wenn wir etwas aus eigener Kraft machen, das sieht man zum Beispiel am besten im Fitness, oder? Man wird nur müde, man wird nur müde. Es klappt nie, es klappt nie. Sondern was müssen wir erkennen? Und was müssen wir tun, um von uns selbst frei zu werden? Das ist eine ganz starke Bindung, die Bindung an sich selbst. Und da müssen wir frei werden von uns selbst. Wie werden wir frei? Indem wir zugeben, wir können es nicht. Und das ist Römer. In Römer 7 sehen wir ganz klar, ich muss zugeben, dass ich es nicht kann und dass Gott das gar nicht will. Das haben wir nämlich in Römer 6 gesehen. Was hat Gott gemacht mit der alten Natur? Er hat abgerechnet mit dir. Er will gar nichts mehr von unserer alten Natur. Die haben wir ja in der Glaubenstaufe bezeugt. Die ist jetzt im Grab. Aber schon in Römer 7 kommt es halt manchmal wieder nach vorn. Man will doch. Und da will uns Gottes Geist helfen, hört auf damit, in der alten Natur Gott zu gefallen. Das ist eine Unmöglichkeit. Das ist reine Religiosität. Ich lese Vers 18, Römer 7. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Er sagt nicht wenig. Er sagt nichts. Gar nichts. Gott erwartet von unserer alten Natur was? Nichts. Er erwartet gar nichts mehr von unserer eigenen Natur. Und dann lese ich Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Das ist der Weg zur Heilung von sich selbst, durch sich selbst Gott zu gefallen. Man muss mal sehen, ich brauche Hilfe von außen. Rettung, das ist wie wenn einer am Ertrinken ist. Kann er sich selber helfen? Wohl kaum. Steht gar nicht. Also wenn einer am Ertrinken ist, der braucht Rettung von außen. Er muss sehen, ich bin am Ertrinken, ich bin sehr elend dran. Und dann, jetzt hilft uns der Geist Gottes mit Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christo Jesu sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind prinzipiell seit der Bekehrung sind wir freigemacht von dem Gesetz der Sünde. Haben wir nur noch nicht gewusst, Aber prinzipiell hat Gott uns in der Sekunde der Bekehrung freigemacht von der Gesetzmäßigkeit der Sünde. Das ist die Belehrung von Römer 5 ab Vers 11.
Das passt ja auch wunderbar zu dem, was in Lukas 4 respektive Jesaja 61 steht. Und ich will noch einen Vers aus Johannes Kapitel 8 zitieren. Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 36. Wenn nun der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein.
Und zudem, der Sohn hat uns freigemacht. Und wir müssen das wirklich im Glauben annehmen. Er hat uns freigemacht. Jetzt kommt aber jemand, der will uns wegen irgendeiner Sache verurteilen. Und ich kann auch sagen, wenn jemand uns verurteilen will, er ist immer zum Scheitern verurteilt. Er müsste nämlich wen verurteilen? Christus. Er müsste Christus verurteilen. Und da er das nicht kann, kann er auch uns nicht verurteilen. Denn wir sind in Christo. Wir sind in Christo. Und wenn jemand uns verurteilen möchte, müsste er zuerst Christus verurteilen können. Das ist eine Unmöglichkeit. Der Sohn hat uns frei gemacht.
Ich darf wieder zitieren, Römer 8, Vers 31. Was sollen wir denn nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns?
Sie haben das schon in Vers 3, zwei Worte. Ich lese jetzt aber trotzdem am Anfang. Denn das dem Gesetz Unmögliche tat Gott. Gott hat es getan. Und das ist so und das bleibt so. Und das ist einfach diese Wahrheit, an der wir uns festmachen müssen. Natürlich, wenn jemand eine sichtbare, bewusste Sünde tut und sie nicht bekennt, ist dann wieder eine andere Geschichte. Da darf man dann schon von jemandem etwas annehmen, also diese Kritik oder dieses Urteil annehmen. Aber dann bekennen wir es. Das ist eine andere Sache.
Noch kurz, Martin. Das ist auch immer hilfreich, wenn wir sehen, Gott sieht nur zwei Menschen. Und den ersten hat er weggetan. Den Adam nach dem Fleische. Und er sieht uns jetzt in Christus. Er sieht uns jetzt in Christus. Und alles, was nach dem alten Adam von uns ist, sieht Gott im Tod. Sieht Gott im Tod, ist gerichtet. Wir werden nicht mehr gerichtet. Warum? Weil wir schon gerichtet sind und jetzt im Glauben leben, Martin.
Ja, und wie sieht das dann auch in der Praxis aus? Da müssen wir ja Römer 12 lesen. Ab Römer 12 haben wir ja die sagt man, Wandel und Praxis, oder? Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist, oder? Das ist Gottesdienst, oder? Eben, dass wir sind ein Schlachtopfer, eben zum, auch zum duftenden Wohlgeruch für Gott, oder? Wir ehren ihn damit auch, oder? Nicht nur an einer Stunde, an einem Tag, in einer Woche. Eben das, das ist auch schwierig zu verstehen jetzt gerade, oder? Aber zum Beispiel im Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, oder? Es steht mal schon, was wir nicht sein sollen. Wir sollen nicht sein wie die Welt, gleichförmig. Irgendwas, Politik oder so, das geht uns nichts an, oder? Und dann kann man noch weiterlesen. Und dann eben noch Kapitel 14, auch im gleichen Zusammenhang, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Eben, es ist ja hier um Essen und Trinken gegangen, Kapitel 14. Der eine isst Gemüse und der andere nicht. Aber wir dürfen, das ist jeder selber verantwortlich. Wir können da keine Vorschriften machen. Hey, ihr müsst Gemüse essen jetzt, oder? Das geht. Eben das ist gar keine Frage. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit. Da haben wir das wieder wie im Jesaja 32 oder Psalm 85, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geiste, oder? Nicht einfach so, sondern eben im Heiligen Geiste. Denn wer in diesem dem Christus dient, oder wie im Kapitel 12, wer in diesem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und dem Menschen bewährt. Oder? Sogar auf zwei Seiten geht es. Ja.
Ich habe noch einen Gedanken zu Römer 12, Vers 2. Wir hatten ja den ersten Teil schon vorgelesen. Ich lese ihn ganz vor. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und ich denke, jeder von uns hat es erfahren, mehr oder weniger, wie das geht. Es ist auch ganz wichtig, dass wir diesen Prozess auch wirklich aktiv weiter betreiben. Es gibt eine Weltsicht, naturalistisch, humanistisch, und da steckten wir alle drin. Und das ist mit einer der großen Herausforderungen, dass man sich dem stellt und da eben alle Aspekte des Lebens, ob es Naturwissenschaft oder Sexualmoral oder was auch immer das ist, wirklich im Lichte Gottes sieht und das annimmt und versteht, warum das so ist und dass es richtig ist, ist ja eigentlich klar, aber das muss wirklich ganz tief rein und das ist ein Teil des Prozesses eben, der geht Erneuerung eures Sinnes, damit wir uns dem Willen Gottes da immer mehr annähern und ihm konform werden. Und vor allem, was auch im nächsten Vers ist, wenn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich sage es mal mit einem anderen Wort. Jeglichen Egoismus, der so in uns wohnt, der auch natürlich irgendwo ist, einfach ablegen und weniger von sich und mehr für den Nächsten zu denken, zu tun.
Singen wir das Lied 157. O Lamm Gottes, du hast selbst getragen Unsern Fluch und unserer Sünden Last, welcher Feind darf zu verdammen wagen, uns dein Volk, das du erlöset hast. Ja, dein Werk ist jetzt für uns vollendet. Ewig fest steht unser Heil in dir. Gottes Zorn ist von uns abgewendet. Gottes Liebe nur genießen wir. Teures Opfer, du des Segens Fülle, Trost und Freude strömen stets aus dir. Sel'ger Friede, mach das Herz so stille, denn dein Geist ist unser Führer hier. Nicht mehr lange und ich werden sehen, all die deinen dort von Angesicht. Jedes Herz wird an dich ganz verstehen, jeder Mund frohlockend preisen dich.
Jetzt weiß ich nicht, ich habe lange ein Lied gesucht, weil ich dort so ein Stichwort hineingeschrieben habe. Und wir haben ja gehört, dass eben der Ankläger uns anklagt. Und im Lied 132 in der Strophe 2 habe ich mir da die Notiz gemacht, in der Mitte der Strophe, alle Klagen abgeschlagen. Und dort bei diesem Abgeschlagen habe ich hingeschrieben, es ist, weil es rechtswidrig ist. Also diese Klagen, die werden abgewiesen, weil sie rechtswidrig sind. Und der Grund gibt uns dann der Rest des Liedes. Ich weiß nicht, ob wir das dann nochmal singen können, weil eben mir ist das Lied da in den Sinn gekommen, 132, vor allem wegen der Strophe 2.
Ja, wir singen das gern, aber ich möchte noch zur Strophe 2 das Gegenteil sagen. Es gibt ja unter uns auch Geschwister, die haben eine eigene Firma. Was fürchten die am meisten? Konkurs, oder? Das fürchten die am meisten. Konkurs. Was ist unsere Rettung als Christen? Die Konkursanmeldung. Wie wird man Christ, indem man den Konkurs, den persönlichen Konkurs anmeldet? Und dann, wenn wir den persönlichen Konkurs angemeldet haben, dann kommt Gott und sagt, ich habe durch den Sohn alle deine Schuld restlos bezahlt. Das heißt, wenn ich meine Schulden offenbare, das ist wie beim Aussätzigen, oder? Wann wird der Aussätzige als geheilt gesprochen? Wenn er es nicht mehr zudecken kann. Wenn er den Aussatz nicht mehr zudecken kann. Und dann kommt Gott und sagt, jetzt spreche ich dich gerecht. Und jetzt kommt das Lied. 132.
Wo ist unsere Sünd geblieben? Christus starb an unserer Stadt. Durch sein Blut, o welches Leben, er die Schuld getilgt hat. Ganz vereinigt, ihn vereinigt, der zu Rechten Gottes ist, der mich zum Heiligtum uns geweiht zu seinem Ruhm. Kann der Kläger noch bestehen, dazu rechten Gottes jetzt? Er des Menschen Sohn muss sehen, auf den Thron von Gott gesetzt, alle Klagen abgeschlagen, sind aufgesetzt vor dem Lamm auf Gottes Thron. Geht der Kläger stumm davon, er wird auch in Gnaden leiten, seine Töne erkauft der Schar, ja, an seiner Hand wird schreiten, ohne Zagen und Gefahr, durch die Fremde bis ans Ende seiner heiligen Wohnung zu, wo das Herz nicht mehr begehrt, jeder Mund ihn preist und ehrt.
Und bei einem Konkurs einer Firma geht es ja immer ums Geld. Und angenommen, jetzt jemand meldet den Konkurs an, nach bestimmten Regeln muss er dann Bilanz deponieren, wenn da zu wenig Eigenkapital ist. Jetzt käme einer und würde das Geld bezahlen, die Schuld bezahlen, das Loch, das Negative, das sich da aufgetan hat, dann wäre das wieder ausgeglichen. Aber es ginge wieder von vorne los. Er müsste wieder arbeiten, er muss wieder Geld anhäufen, sage ich jetzt, um Rechnungen zu bezahlen und so weiter. Es geht immer weiter und er wird wieder erkennen, ich habe wieder Schulden, kann ich sie bezahlen mit dem, was hineinkommt, das, was ich leiste und so weiter. Und ich finde das irgendwie ein schönes Bild. Der Vorgang ist dasselbe, aber das, was geschieht und was am Kreuz geschehen ist und in unserer Bekehrung, als wir unsere totale Lebensschuld, vielleicht noch gar nicht im ganzen Ausmaß, das wir erst später erkannten, bekennen durften, wurde unsere ganze Lebensschuld bezahlt. Also der ganze Scherbenhaufen, der noch kommt, der war und der gewesen ist, alles miteinander. Und das ist um Dimensionen. Kann man gar nicht ausdrücken, welche Dimensionen, aber es ist unendlich herrlicher, schöner, wunderbarer und hat natürlich auch den Herrn entsprechend alles, wirklich alles gekostet. Ich möchte vor dem Brotbrechen noch danken. Herr Jesus, ja, wir können nur in Anbetung vor dich und unseren Gott und Vater auf die Knie fallen und danken was du am Kreuze getan hast, dass du unsere ganze Schuld bezahlt hast und nicht nur die Schuld bis zum Zeitpunkt, wo wir zu dir ans Kreuz gekommen sind und unsere Schuld erkannten und unseren Konkurs anmeldeten. Nein, du hast die ganzen Schulden, die noch viel weiter gehen und die uns noch gar nicht bewusst bekannt waren, vielleicht auch jetzt in Zukunft noch geschehen, dass du für alles bezahlt hast. Und da können wir nur in Ehrfurcht vor dir stehend unserem Gott und Vater danken, dass du ja dieses Opfer gestellt hast, dass du diese Schuld vollumfänglich, vollgültig, ein für alle Mal bezahlt hast für alle Menschen. Und wir dürfen auch von dem den Menschen erzählen, das weitergeben, damit sie erkennen, dass auch ihre Schuld bezahlt ist, aber dass sie das bekennen müssen, dass sie ihren persönlichen Konkurs anmelden müssen. Danke für dein wunderbares Werk. Amen.
Amen. Amen.
Herr Jesus, wenn wir jetzt zusammen in Anbetung vor dir deinen Tod verkündigen dürfen, so müssen wir nicht mehr von uns, von mir, mich, mein reden, sondern von dir, dem Schönsten unter den Menschensöhnen, der sein Leben ausgeschüttet hat in den Tod und von Gott unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Herr Jesus, du hast dein Leben, dein Blut gegeben und dieser Tod hat uns Leben und Unverweslichkeit gebracht. Herr Jesus, so danken wir dir, dass wir jetzt schon in Niedrigkeit dich anbeten dürfen und bald in Vollkommenheit in alle Ewigkeit bei dir. Amen.
Amen.
Machen wir eine kurze Pause bis um 42. Ja. Treffen wir uns wieder um 10.42 Uhr. Okay, dann fahren wir weiter. Ich habe noch einen Vorschlag. Früher hatten wir das manchmal diese Tradition gehabt im Frauenfeld, dass wenn jemand einen Geburtstag hat, darf er ein Lied wünschen, also auch die Frauen. Und heute ist das bei Lotti der Fall und sie hat jetzt den Kopf abgedreht, aber sie wird abgewendet. Sie wird uns dann, ich schlage vor, wir singen am Ende der Stunde noch das Lied, das sie sich wünschen soll, darf, kann. Danke. Dann fahren wir fort. Der Wortbetrachtung, wir sind in 1. Mose 29, Vers 17 angelangt, wenn das korrekt ist. Und wenn der Martin bitte lesen würde, den nächsten Abschnitt und der Andi seine Zusammenfassung.
Erste Mose 29, Vers 16. Und Laban hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Und die Augen der Lea waren blöde. Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Und Jakob liebte Rahel und sprach: Ich will dir 7 Jahre dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Und Laban sprach: Es ist besser, ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Manne gebe. Bleibe bei mir. Und Jakob diente um Rahel 7 Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einzelne Tage, weil er sie liebte. Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir mein Weib, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Und Laban versammelte alle Männer des Ortes und machte ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm, und er ging zu ihr ein. Und Laban gab seine Magd Silpa, seiner Tochter Lea, zur Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Da sprach er zu Laban: Was hast du mir da getan? Habe ich nicht um Rahel bei dir gedient? Und warum hast du mich betrogen? Und Laban sprach: Es geschieht nicht also an unserem Orte, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Vollende die Woche mit dieser, so wollen wir dir auch jene geben, um den Dienst, den du bei mir dienen sollst, noch andere 7 Jahre. Und Jakob tat also und vollendete die Woche mit dieser, und er gab ihm seine Tochter Rahel zum Weibe. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Magd. Und er ging auch zu Rahel ein, und er liebte auch Rahel mehr als Lea. Und er diente bei ihm noch andere 7 Jahre. Bis hierher.
Ja, es folgt nun die Zusammenfassung vom letzten Mal. Wenn Jakob die Menschen am Brunnen mit meine Brüder anspricht, ist das eine höfliche Anredeform. So ist es auch ein Unterschied, ob wir von Jesus oder dem Herr Jesus sprechen. Wenn die Anrede ohne Titel erfolgt, wird der Mensch Jesus angesprochen. Mit Titel Herr wird der verherrlichte Sohn des Menschen angesprochen. Ein Titel vor dem Vornamen ist für uns ungewöhnlich. Jedoch ist die Unterscheidung des Vor- und Nachnamens etwas Neues. Der Betrüger Jakob geht zum Betrüger Laban und wird dort betrogen. Zuerst um Rahel, dann um das Vieh. Es gibt mehrere Brunnengeschichten, die sich in Kleinigkeiten unterscheiden. Wir sehen, wie Jakob das Heft selbst in die Hand nimmt und sich über die Sitten und Brauchtum hinwegsetzt. Der Brunnen, an dem der Knecht Abrahams Rebekka traf, war offen. Der Brunnen, an dem Jakob Rahel traf, war verschlossen. Der geschlossene Deckel schützt den Brunnen vor bösen Menschen, die ihn verstopfen möchten. Aus einem verschlossenen Brunnen kann aber kein Wasser verdunsten, oder das Wasser wird nicht schmutzig. Ein solcher Deckel gibt Ordnung, und wo Ordnung herrscht, ist Frieden zu finden. Jerusalems Wasserquelle befand sich nicht innerhalb der Stadtmauer. Als Hiskia von den Assyrern bedrängt wird, lässt er einen Tunnel graben, um alles Quellwasser unterirdisch zu fassen und in die Stadtmauer zu führen. Damit hat der Feind kein Wasser, dafür aber die Bewohner Jerusalems. Israel hat nicht nur das Wasser aus dem Felsen erhalten, sondern ihnen ist auch der Honig aus dem Felsen verheißen. Vergleiche Psalm 81, Vers 16. In der Bibel gibt es nicht nur Brunnengeschichten, sondern auch Hirtengeschichten. Der Hirte führt seine Herde von hinten. Rahel wird uns als jüngere Tochter Labans vorgestellt und weidet die Schafe ihres Vaters. Auch David ist der Jüngste unter seinen Brüdern. Auch er ist ein Hirte. David war gezeichnet durch seine Arbeit. Vergleich auch das Hohelied, zum Beispiel Kapitel 1, Vers 5. Zuerst küsst Jakob Rahel. Erst danach sagt er, wer er ist, nämlich ihr Vetter. Jakob hatte also einen Wissensvorsprung. Es gibt verschiedene Arten von Küssen. Um die Menge von Schafen zu tränken, wird Infrastruktur benötigt, wie eine Umzäunung, Rinnen und so weiter. Ein Schaf trinkt ca. 8 Liter Wasser. Eine Herde bestand aus ca. 600 Schafen. Für diese Herde müsste eine Wassermenge von 4.800 Liter geschöpft werden. Es wurden aber nicht nur diese Herde getränkt, sondern noch andere. Also, das war's schon. Vielleicht hat noch jemand andere Punkte oder Korrekturen.
Vielleicht noch ein Gedanke zu Vers 17. Und die Augen der Lea waren blöde. Und blöd ist die Übersetzung. Nicht die Augen von der Lea. Die Übersetzung ist blöde. Da haben die einen wirklichen Missgriff gemacht. Die Lea hatte die schönen Augen. Die Lea hatte die schönen Augen. Und das meint weiche Augen. Und man sieht das, wenn man das Wort anschaut. Zum Beispiel, wenn Abraham ein Kalb geholt hat und ein zartes Kalb, ist es genau dasselbe Wort. Also das Wort blöde in der 1905 einfach streichen und schreibt weich oder matt oder einfach schön, schöne Augen. Das ist ein wirklicher Missgriff gewesen. Und vielleicht noch etwas zum Kapitel 29. Im Kapitel 29, da sind wir jetzt wirklich voll in Haran. Und woher kommen wir? Vom Kapitel 28, vom Bethel. Und Bethel, da hat sich Gott dem Jakob geoffenbart, im Bethel. Gott hat sich ihm geoffenbart. Hat er das verinnerlicht? Nein, er ging ja nach Haran. Und in Haran, da ist wirklich das Bild der Menschheit verschlagen bis zum geht nicht mehr. Ganze Familie. Und hat jetzt der Jakob seiner Verwandtschaft gesagt, halt, stopp, ich war im Bethel. Ich habe die Leiter gesehen und ich habe mein Leben verändert. Das hat er eben nicht gezeigt. Das hat er nicht gezeigt. Und er ist vielleicht der Mensch, der errettet ist, analog Abraham in 1. Mose 15. Abraham glaubte Gott. Und Jehova rechnet es ihm zur Gerechtigkeit. Und wie geht es weiter? Kapitel 16 macht dem Fleische weiter. Er glaubt. Und in 1. Mose 16 macht Abraham im Fleische weiter. Tito, Jakob hier in 1. Mose 29. Er hat sich äußerlich noch nicht verändert. innerlich hat er Gott gesehen.
Vielleicht wie der Anbetungsstunde hatten wir das auch kurz, da der Übergang von Römer 5 zu 6, 7 dann, oder? Du hattest gesagt, das ist dann, wenn man im Fleische beenden will oder weiterfahren will, ist das ein Kampf. Ich kann auch sagen, es ist auf Schweizerdeutsch ein Krampf, oder? Also furchtbare, ein Murks, würde man sagen. Aber es kommt auch nie zum Ziel. Und bei Jakob sehen wir das natürlich durch diese verschiedenen Stationen, bis dann kurz, bevor er dann auf den Totenbett die Füße hinaufgezogen hat, oder auf dem Sterbebett, so muss ich sagen, da hat er es dann wirklich gecheckt, würde man heute sagen. Aber bis dahin sieht man vieles bei Jakob, was natürlich auch hilfreich ist für uns, dieses Bild von ihm, wie das bei ihm funktionierte und wie man es heute dann auch prophetisch natürlich auch hinweisend auf Israel sieht.
Man sieht ja bei Abraham auch, nachdem er im Fleische weitergemacht hat, 1. Mose 16, hat Gott ihm eine 13-jährige Lektion erteilt, das heißt die Kommunikation abgebrochen. Und dann in Kapitel 17, was musste er machen? Beschneiden. Im hohen Alter musste er beschneiden, beschnitten werden. Und da sieht man, Gott erwartet aus der alten Natur, wie viel Gutes, nichts, weg damit. Das ist ja das Bild der Beschneidung in 1. Mose 17. Und bei Jakob geht der Weg länger wie die 13 Jahre. Geht der Weg viel länger wie diese 13 Jahre bei 1. Mose 17 bei Abraham. Und wenn man denkt, wie alt war Jakob? Wann ist er in Haran angekommen? Wie alt war der Mann? Oder normalerweise denkt man ja 25, 35. Der war 70 Jahre. Er war 70 Jahre alt, als er hier ankam und geheiratet hat er mit wie vielen Jahren? Mit 84 Jahren hat er dann geheiratet, muss man sehen. Und das aber dann innerhalb 14 Tagen gleich zwei heiraten. Also das ist schon das Eigentümliche, das wir hier sehen.
Die Frage ist noch, wann war die Umkehr von Jakob? War es dort bei Pniel, als er mit Gott gekämpft hat, oder? Ja, da kam ja der Name Israel dort und da musste mal eben etwas passieren, oder? Er hatte dann, war nachher quasi ein Krüppel, oder? Er konnte ja nicht mehr laufen recht, oder? Eben da, Gott redet eben so. Zwei, dreimal nach Hiob 2:33 mit den Menschen, oder? Auch mal ein bisschen härter, oder? Nicht nur in Nachgesichten, auch mal härter, ja.
Ach, noch ein kurzer Gedanke. Braucht dazu etwa anderthalb Minuten, wo wir jetzt sehen, stehen in Kapitel 29. Und das erste Buch Mose ist ja die prophetische Heilsgeschichte für das Volk Israel. Im ersten Buch Alten Testament handelt es sich immer um Israel, primär. Handelt sich um Israel. Und wenn wir in 1. Mose 2 sehen, in 1. Mose 2, da sehen wir, was Gott wollte. Das sehen wir dann auch in Epheser 5, 25 wieder. Ja, muss ich nicht wiederholen. Epheser 5, 25. Ein Mann, eine Frau, Liebe. 1. Mose 2. Das war der Grundgedanke Gottes. Aber was ist dann geschehen? Dann geht es weiter. Geht es immer weiter. Und zwar bergab. Bis Kapitel 6. Oder in Kapitel 6 von 1. Mose. Da sehen wir die Tage Noahs. Und das erwähnt der Herr Jesus in Bezug auf Israel, wo? Matthäus 24. In Matthäus 24 sehen wir die Tage Noahs. Dann geht es weiter. Nach Noah kommt 1. Mose 19. Wiederum ein markantes Datum in Israel, nämlich das, was wir auch in Matthäus 24 sehen, die Tage Lots. Also es geht von den Gedanken Gottes, Mann, Frau, herrlicher Gedanke, geht es nur noch runter, vorerst, Tage Noahs, Tage Lots, und dann haben wir einen wunderbaren Wechsel, Kapitel 22. In Kapitel 22, da sehen wir Johannes 3, Vers 16. 1. Mose 22, muss ich nicht erwähnen, oder groß. Da sehen wir, wie der Vater den Sohn gibt. Der Vater gibt den Sohn, Johannes 3, Vers 16. Und der Wolfgang hat heute Morgen 8,31 gelesen, oder? Römer. Machen wir noch den nächsten Vers. 8,32. 8,32. Nur ganz kurz. In Römer 8,32 steht, er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Da sehen wir, wie der Sohn die Gabe Gottes ist, und im Sohn haben wir alles. Es gibt keine Segnung, geistliche, ewige Segnung, die wir nicht haben, außer im Sohn. Und dann sehen wir, wo sind wir jetzt an? In Kapitel 2, 28 bis 36. 28 bis 36. Wer wird jetzt aus dem Land weggetrieben? Jakob. Jakob wird weggetrieben aus der Familienumstände, oder? Wird er weggetrieben, bis er was macht? Umkehrt. Das alte Wort Buße. Also, bis er umkehrt, er kehrt um und kommt zurück. Israel wird rückgeführt. Aber ist noch nicht fertig. Und dann sehen wir Kapitel 37, ganz berühmt mit Josef. 37 bis zum Schluss, bis Kapitel 50. Wer rettet jetzt Israel und die ganze Welt? Josef. Das ist Kapitel 37 bis 15, bis 50, wo er kommt, um zu retten die ganze Welt. Und da geht es natürlich weiter in 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, aber das mal genügt.
Was auch noch schön ist, hier im Vers 17, und die Augen der Lea waren blöde. Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Angesicht. Also Lea war einfach nicht so schön wie Rahel, nehme ich an. Oder ich weiß es auch nicht genau. Oder Lahm oder was auch immer. Ja, und interessant ist ja auch, Sarah, oder, war sehr schön. Oder die war ganz schön, oder? Sarah von Abraham und auch Rebekka. Rebekka war auch sehr, weil das von denen steht, oder? Denen steht. Eben Gott hat ihnen eine Frau bereitet, oder? Eine sehr schöne Frau bereitet. Aber was machen sie? Abraham hat sie geleugnet, zweimal verleugnet, oder? Und auch Isaac. Rebekka auch aber eben der Herr, einfach interessant, oder? Weil das auch von ihnen steht. Ja.
Die drei hatten noch eins gemeinsam, sie waren alle zeitweise unfruchtbar. Also Sarah hieß damals noch Sarah, aber ja.
Wegen der Schönheit noch etwas, was mir noch durch den Kopf ging. Der David wird ja auch gesehen, er ist rötlich, weil er ja ein Hirte ist und wird da nicht so als schön beschrieben. Wenn wir aber dann beim Goliath sehen, er war fast beleidigt, dass da so ein Schönling zu ihm herantrag, so ein Jüngling, ein Schönling, es ist irgendwie manchmal mit der Schönheit eine Subjektivität dahinter, was eben als schön empfunden wird. Die einen sagen, ja, diese Färbung vom Hirten zeigt, wie er draußen arbeitet an Wind und Wetter und wird als unschön angesehen, wahrscheinlich ein Stellungsproblem. Und dann aber gleichzeitig kann es als schön empfunden werden. Ja, das ist mir noch so eingefallen, die Subjektivität der Schönheit.
Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir von diesem blöden Wort blöde nicht einfach konditioniert bleiben. Also wenn man das nachschaut, sieht man wirklich dieses, da hatten wir ja gehört, zart, matt, eigentlich im positiven Sinn. Aber ich denke, der Gegensatz in diesem Sinne, den wir jetzt da so im Hinterkopf haben, sind einfach zwei Arten von beschrieben. Die Lea wird über die Augen beschrieben und die Rahel von ihrer Gestalt her. Und das Angesicht ist nämlich auch nicht, also wenn ich zumindest die Fußnote H lese, steht von Ansehen. Ich weiß nicht, ist das jetzt nur das optische Ansehen von ihr? Kann sein. Nein, Ansehen steht. Oder ist das Ansehen ihr Ruf? Das kann ich jetzt nicht aussagen. Aber zumindest der Jakob war von ihrer Gestalt vermutlich einfach mehr beeindruckt von dieser Schönheit als nur von den Augen. Und kann man da vielleicht auch geistlich noch so einen gewissen Unterschied machen, und zwar bezüglich dem Jakob nicht. Also Unterschied dem Charakter von Jakob, dem, was er anschaut, und nicht unbedingt diese zwei Frauen, wenn sie auch sicher nicht gleich waren.
Also, nur zum Sagen, Olivier, ich habe Elisabeth geheiratet wegen ihren Augen. Echt so. Und man muss noch sehen, also wenn die Übersetzer das etwas mit mehr Feingefühl gemacht hätten, Kinder sind auch nicht blöde, oder? Kinder sind nicht blöde, sondern zart. Und das haben sie nämlich drei Kapitel später, Kinder, zart, geschrieben. Das ist das genau gleiche Wort, Rack. Aber vergessen wir jetzt das Wort, das blöde Wort, blöde hier. Hätte der Jakob die Lea genauer angeschaut wie ich, ins Gesicht geschaut, dann hätte er Lea genommen.
Zur Schönheit gibt es einen schönen Ausspruch. Beauty is in the eyes of the beholder. Also die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es hat mal jemand gesagt, dass Lea vielleicht helle Augen hatte, sprich könnte sein blauäugig oder grün oder irgendwas, und die Rahel halt die typisch orientalische dunkle Augen, aber das steht so nicht geschrieben. Dann ist auch die Frage, wenn die Bibel von Schönheit spricht, gut, hier wird konkretes Angesicht und die Gestalt gemeint, manchmal meint sie aber auch den Charakter, der mit verbunden ist, also der spielt rein, und ich meine, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Es ist die Verbindung vom Äußeren mit dem Inneren. Also das rein Äußerliche reicht nicht. Da blickt man sehr schnell durch, auch wenn jemand vielleicht auf den ersten Blick schön aussehen mag. Vielleicht heute gerade noch künstlich geschönt, wie auch immer. Aber der Charakter stimmt nicht, dann nützt das nichts. Da gibt es ja auch so Sprüche, die das beleuchten.
Bei Rahel war ich natürlich so. Also das haben wir letztes Mal angeschaut. Jakob hatte zuerst die Rahel gesehen. Und dass er erst Stunden oder Tage später die Lea. Und ist ja alles okay, oder? Letztendlich hat er dann beide bekommen. Aber die erste, die Lea, die Erstgeborene, war ein Betrugsfall. Und man muss sehen, Gott hat den Jakob gelehrt. Das, was du bist, das, was du säst, das wirst du ernten. Und das macht Gott auch mit uns. Das macht Gott auch mit uns zur Belehrung. Manchmal ernten wir halt das, was wir gesät haben. Und beim Jakob war das ja dramatisch. Das sieht man ja jetzt dann in den nächsten Kapiteln. Was er sät, das bekommt er auch. Und das meiste war dann nicht eben nach seinem Gusto.
Ich habe diesen Spruch gefunden, den ich vorhin gesucht hatte, mit dem schönen Vibe. Das ist der Spruch 11, Sprüche 11, 22. Ist aber nicht sehr schön. Ein goldener Ring in der Nase eines Schweins, so ist ein schönes Weib ohne Anstand. Also hier spielt der Charakter die Rolle. Das Aussehen nützt gar nichts, wenn das andere nicht stimmt.
Und der Spruch zeigt natürlich nicht nur zwei Gegensätze, sondern zwei, ja, fast Unmöglichkeiten, sagt man, oder? Aber das eine ist eben möglich, der Charakter der Frau, der nicht da ist. Ein Schwein mit einem goldenen Ring, das hat vermutlich noch niemand gesehen. Aber wenn man sich denn das vorstellt, das ist so widersprüchlich, oder? Und ja, sage ich jetzt dem, das hebräische Denken und nicht so unser weltliches griechisches Denken, wie wir halt da in unserer Gegend geprägt sind.
Und dann sehen wir bei diesem Laban, wie er, Betrüger wie Jakob, aber Betrüger, die haben immer Ausreden. Und das kommt ihnen einfach gleich über die Lippen. Und die Ausreden sind da meistens noch irgendwie nachvollziehbar mit der örtlichen Sitte. Bei uns ist es halt so. Man gibt nicht die Zweitgeborene zuerst weg, sondern die Erstgeborene wird zuerst geheiratet. Das ist bei uns so, richte dich gefälligst danach. Und so wurde der Jakob betrogen, ähnlich wie er natürlich, ja, mit Eigenmitteln eingegriffen hat in die Wege Gottes. Er bekam nämlich das, was Gott ihm geben wollte, aber mit sündigen Mitteln. Und Gott hätte ganz anders geschaut, wir wissen nicht wie, aber Gott hätte ganz anders dem Jakob den Segen gegeben. Dazu hätte er den Esau nicht betrügen müssen. Aber das hat er. Wir wissen heute noch nicht, wie Gott das gemacht hätte. Aber er hätte es gekonnt.
Ja, das ist im Wandel immer die spannende Geschichte zwischen dem, wo wir was tun müssen und dem, wo wir was nicht tun müssen. Es ist nicht immer so ganz einfach, das zu entscheiden. Und wir haben jetzt heute keine direkten Offenbarungen Gottes mehr, wie es dort steht, sondern wir haben das Wort Gottes komplett. Und ich meine, das gibt den Rahmen. Und in diesem Rahmen sollten wir agieren und dann auch, was müssen wir tun? Geld verdienen, um unsere Familie kümmern, unsere Frauen lieben und die Kinder ordentlich erziehen und so weiter. Dem Nächsten gegenüber mildtätig sein, also eine ganze Menge Dinge, aber alles andere, das dürfen wir ihm überlassen. Ja, können wir eh nicht überschauen. Und ich denke, wir wissen das auch aus dem eigenen Leben. Manchmal gibt es so wunderbare Entwicklungen, mit denen man gar nicht gerechnet hat, aus einer Lage, die total verzwickt war, einfach weil wir ihn haben, ja, die Wege uns zu ebnen.
Ich habe mich an einen Vers erinnert. Wir haben davor gesprochen vom Konkurs, selbstständig sein. Und jetzt, dass Gott irgendwie auch imstande ist, zu helfen, auch manchmal anders, wie wir denken. Und mir hat dann in meiner Selbstständigkeit erster Zeit sehr geholfen, der Vers in 2. Korinther 9, der Vers 8. Vielleicht habe ich ihn damals noch falsch angewandt, aber ich habe mir den auswendig gelernt und habe dann halt mir selber gesagt, als Ermutigung. Wenn Ängste kamen oder Probleme gab, ich lese mal vor. In diesem Kapitel geht es um Geben, um Geld. Aber ich denke, mit ein bisschen Freiheit kann man das auch auf was anderes anwenden, weil das so irgendwie allumfassend von Paulus ausgedrückt ist. Ich lese vielleicht ab 7. Also wie gesagt, es geht um Geben. Vers 7, ein jeder, wie er sich in seinem Herzen vorsetzt, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und jetzt kommt der Vers, auf den es mir aufkommt. Gott aber ist mächtig, jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, auf dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werke. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Das hört sich so an wie ein Blankoscheck. So kann man das sehen. Wirklich, was für eine Verheißung, was für ein Wort. Finde ich wunderbar.
Und ich habe noch einen anderen Vers, den ich auch in Zeiten der Sorge immer wieder zu Herzen genommen habe. Das ist in 1. Petrus Kapitel 5. Ich lese ab Vers 6. So demütiget euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werfet, denn er ist besorgt für euch. Und also ich kann nur sagen, dieser Vers hat dafür gesorgt, meine innere Unruhe zu stillen und Frieden zu geben über Dinge, die ich sowieso nicht beeinflussen konnte. Die habe ich einfach ihm überlassen und es kam fast immer gut. Aber die Sorge hätte nichts genützt, nur den Blutdruck erhöht oder so.
Ich wollte noch sagen, eben ist vielleicht auch eben die zwei Frauen vielleicht auch ein Bild, oder? Eben, die hat ja viele Kinder, eben die Lea und die Rahel, die war ja zuerst auch unfruchtbar und dann kam aber da eben Josef und noch Benjamin, oder? Josef und Benjamin, eben Josef, ein Bild dann natürlich vom Herrn Jesus, oder? Im 1. Mose, oder? Man liest auch nichts Negatives von ihm und von den anderen Söhnen, obwohl sie wunderbare Namen hatten, Juda, die waren ja sehr fleischlich, oder? Und ist ja ähnlich wie Jesaja 82, Vers 4. Nicht mehr wird man dich Verlassene heißen und dein Land nicht mehr Wüste heißen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land Vermählte, denn Jehova wird Lust an dir haben und dein Land wird vermählt werden, denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam sich an der Braut erfreut, so wird dein Gott sich an dir erfreuen. Ja, das ist auch dann im tausendjährigen Reich. Aber erst wenn sie sehen, den sie durchstochen haben, erst wenn sie den wahren Josef erkennen, oder der, dann ist sie wie eine Ehe. Sie dann, Israel ist dann die Geliebte. Und ja, und vorher ja, müssen sie eben zuerst den wahren Josef erkennen.
Wenn ich mir so den Vers 23 bis 25 anschaue, wo dann die Tochter Lea dem Jakob in der Hochzeitsnacht quasi untergeschoben wurde, ich frage mich dann schon, wer das nicht sehen konnte. Und das war halt stuckdumm. Ich weiß nicht, ich stimme es rein praktisch vor, dass er es erst am Morgen erkannt hat. Vielleicht war das einfach stockdunkel, keine Ahnung. Sonst kann ich mir es eigentlich nicht erklären.
Ich hatte dazu noch, wenn ich noch ergänzend fragen darf, welchen Anteil hatte eigentlich die Lea an diesem Betrug? Wenn wir das jetzt vom Wolfgang gehört haben, dass er es ja nicht gesehen hatte. Letztlich, sie wusste, die Lea wusste sicher um die Umstände, dass der Jakob das Herz der Rahel geschenkt hatte. Das hat sie sicher in diesen 7 Jahren irgendwie gemerkt. Welchen Anteil hatte sie an dieser ganzen Sache, dass sie das mitgemacht hat?
Aber wir sind in Haran. Haran, das sind alles Betrüger gewesen, inklusive Lea, inklusive Rahel, war auch eine Betrügerin, sieht man dann. Und das war ein Haus voller Betrüger, inklusive Jakob. Man muss es einfach so sehen, natürlich hat die abgemacht, oder der Laban hat das mit ihr ausgehandelt. Und die hat freudig zugestimmt, kannst du sicher sein. Und warum, das wurde auch so eingerichtet, dass das der Jakob nicht merkte. Wie die das gemacht haben, Wolfgang, ich möchte das auch wissen, weiß es auch nicht. Wir wissen noch vieles nicht. Zum Beispiel, wie hat der Jakob das, werden wir dann sehen, mit den Schafen, mit den Stäben, wie hat er das gemanagt? Keiner weiß es. Aber es war garantiert auch ein Betrug dahinter. Und das ist einfach, der Mensch ist, der Spruch ist ja nicht, das ist vom Alexander Seibel, der Mensch ist zu allem fähig und zu nichts nütze. Und das stimmt einfach, die alte Natur.
Es war ja auch bei Lot irgendwie so ein bisschen das gleiche Muster mit seinen Töchtern. Da war noch Alkohol im Spiel, das wird uns bekannt gegeben. Aber eben, wir haben schon damals die Frage gestellt, wie war das möglich? Und hier ist es noch komplexer. Also da wurde sicher schon mit falschen Karten gespielt.
Ja, die hatten ja ein großes Fest, es waren ja alle Männer des Ortes versammelt und der Laban machte ein Mahl. Also ich nehme an, da ist auch Alkohol geflossen. Aber es steht nicht und muss das auch nicht irgendwie lehrmäßig da einflechten. Aber der war irgendwie, hat er das nicht mehr so ganz gecheckt.
Ja, dann hatten die 2 Hochzeiten innerhalb einer Woche. Er musste dann einfach nochmal 7 Jahre dienen, aber er bekam die Rahel schon am nächsten Wochenende, wenn ich so sagen darf, bekam er dann auch die Rahel, Vers 26. Und Laban sprach, es geschieht nicht also an unserem Orte, die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. das mag sein, dass das stimmt, dass das so war bei denen, aber der Jakob wollte die Rahel heiraten und er wurde einfach über den Tisch gezogen mit diesem sittlichen Hinweis, dass das bei ihnen halt so üblich sei. Aber das hat er ihm erst gesagt, nachdem es geschehen war. Das war ja der Betrug. Hätte er zum Beispiel, als der Jakob den Laban wegen der Rahel angefragt hatte, das damals schon gesagt, nein, nein, zuerst die Lea, dann wäre es kein Betrug gewesen. Aber der ist eingegangen auf den Wunsch von Jakob, er möchte die Rahel und hat ihm die Lea gegeben.
Und ich vermute auch, dass die Rahel mit eingeweiht war. Denn die hätte sonst sicher protestiert, aber der wurde wahrscheinlich gesagt, lass mal erst deine ältere Schwester, du kannst ihn auch haben. Vermute ich jetzt einfach mal, weil das alles so reibungslos ging. Und da muss man natürlich noch sehen, ich denke, damals hat eigentlich so ein Familienoberhaupt wie der Laban sicher ja, eine extrem große Autorität gehabt über seine Töchter vor allem. Die hatten da wahrscheinlich auch nicht so viel zu melden. Ich denke mal, das wird schon so gewesen sein, dass er halt das Haupt war und da haben die gemacht, was er gesagt hat.
Einfach nochmals der Spruch, den habe ich von Macintosh. Um Gott zu kennen, musst du nach Bethel. Um den Menschen zu kennen, musst du nach Haran. Und das sieht man bei jedem einzelnen Fall hier.
Dann schlage ich vor, fahren wir das nächste Mal bei Vers 31 fort. Und wenn wir jetzt noch den Liedervorschlag von Lotti hören und anschließend ein Bruder mit uns betet.
Es ist vorgeschlagen, Nummer 20 aus den Grünen.
Als Fest auf allen Wegen am Toren Gottes Wort, es bringt die reichen Segen und ist ein sicherer Ort. Das Wort ist Gott, das Leben ist deines Weges Licht. Das Wort ist Geist und Leben, das Wort vergeht nicht. Nicht Gold und nicht Juwelen sind diesem Schatze gleich. Es stört den Durst der Seelen und macht die Ärmsten reich. Das Wort ist eines Weges Licht. Das Wort ist Geist und Leben. Das Wort vergeht nicht. Es kann die Jugend schützen, lehrt sie unsträflich sein. Nicht wagen wird es stürzen, betrübten Trost verleihen. Das Wort, das Geben, ist deines Möges Licht. Das Wort ist Geist und Leben, das Wort vergeht nicht.
Es rettet die Verlorenen, verirrte ruft es heim. Es ist dem Gott geboren, will lauter Honig sein. Das Wort kann Kraft
das Wort ist deines Weges Licht. Das Wort ist Geist und Leben. Das Wort vergehet nicht. Halt fest zu allen Zeiten an euren Gottes Wort. Ich will dich hier leiten zu offenen Himmelsport. Das Wort kann Kraft mir geben, ist deines Weges Licht. Das Wort ist Geist und Leben, das Wort vergehet nicht.
Möchten wir noch danken. Ja, Herr Jesus, ja, wir danken dir, dass du das Wort bist und du bist gekommen, Fleisch geworden und hast alles ausgerichtet, was dein Vater dir gesagt hat und hast eine so große Errettung bewirkt und ist für jeden Menschen, der will und glaubt und umkehrt, gültig. Und so wunderbare Verheißungen haben wir in dir und möchten auch die neue Woche dir anbefehlen, unseren zukünftigen Weg mit dir zu gehen, uns ausrichten nach deinem Wort und auch für alle Geschwister, die Nöte haben, auch körperliche Gebrechen dir anbefehlen, auch sie dir anbefehlen. Ja, wir danken dir immer wieder für alles, was du gibst. Amen.
Amen.
Wünschen wir Lotti, der Familie, noch einen schönen Geburtstag, schöne Gemeinschaft und allen anderen Geschwistern auch eine guten Tag, guten Mittag und gute Woche.
Schönen Sonntag miteinander.
Tschüss.
Schönen
Sonntag. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag.